Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ihr hört auch schon Daniels Flaschenschrauben. Ich bin der Manu, guten Morgen Daniel.
Entschuldigung, ich wollte einen Schluck nehmen und dann hast du mich überrascht, dass du sofort angefangen hast. Weil ich wollte natürlich eigentlich Ave Maria jetzt zum Besten geben. Das kann ich ja besonders gut, ganz hohe Mädchenstimmen. Obwohl, es müssen gar nicht Mädchen sein, es können auch Knabenchöre sein.
Natürlich, ja. Bitte.
Nee, das will ich keinem antun. Nicht mal, um die Leute früh wach zu machen.
Okay. Gut, man könnte schon erahnen an dem Podcast-Titel, nein, an deiner Überleitung zu italienischen Gesängen. Nee, ist eigentlich Latein, oder? Ave Maria.
Nee, keine Ahnung, aber es hat auch gar nichts mit Italien jetzt zu tun, sondern das ist halt der heimliche Titelsong von Hitman. Und,
ja, aber deswegen verbinde ich das trotzdem mit irgendwie Italien und Vatikan und so.
Das passt eher, aber Vatikan ist natürlich nicht Italien, das ist ja ein eigener Staat.
Wir fangen, glaube ich, nochmal von vorne an. Wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu. Wir reden heute über Hitman, die zweite Episode dieses episodenhaften Releases von dem sechsten Hitman inzwischen. Wir haben ja auch schon angekündigt, dass Serenpentia, wie heißt es?
Sapienza.
Sapienza, genau. Da, die Episode ist jetzt erschienen, sollte ja eigentlich ursprünglich Teil dieses Launch-Pakets sein, ist jetzt einzeln gekommen. Aber so viel kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Also ich finde, die Wartezeit hat sich gelohnt.
Ja, kann man jetzt drüber streiten. Also da werden wir dann vielleicht gleich am Ende dann nochmal drüber reden. Aber also es waren jetzt relativ genau 1,5 Monate. Ich habe extra mir die Daten nochmal rausgeschrieben. 26. April kam es jetzt raus und Episode 1 war am 11. März. Also genau, roundabout 1,5 Monate. War jetzt die zweite Episode. Was da mitkam, war ein Patch, der die Ladezeiten verkürzen sollte. Zumindest auf der PS4, muss ich aber sagen, habe ich davon wenig gemerkt, ja, weil das war ja einer der großen Kritikpunkte, den wir am Anfang hatten, dass wir gesagt haben, ey, die Ladezeiten sind so elendig lang. Und leider nicht nur auch beim ersten Mal, sondern jedes Mal, wenn man irgendwie kurz was neu lädt. Und das macht einem leider auch so ein bisschen so dieses Trial and Error. Und ich probiere es jetzt nochmal so ein bisschen matig, weil man halt jedes Mal, wenn man irgendwie laden muss, dann sich auch gleich nochmal einen Kaffee holen könnte. Und dieser Patch, der das angeblich verkürzt, also irgendwo hieß es, ja, bis zu 50% kürzere Ladezeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, das war dann entweder auf den anderen Plattformen oder es war ein Werbeversprechen, aber da habe ich nichts gemerkt auf der PS4.
Wahrscheinlich sind die Ladezeiten effektiv kürzer geworden, aber ich glaube, die Episode 2 hat einfach noch mehr zu laden und deswegen hat man gefühlt wieder die gleiche Ladezeit, weil das Gebiet ist wirklich unfassbar groß. Da kommen wir gleich dazu. Die Ladezeiten wollte ich auch unbedingt ansprechen. Die haben sich nicht deutlich verbessert und ich sehe das wie du. Das stört so ein bisschen das Ausprobieren, weil man hat auch einfach wahnsinnig viel auszuprobieren und es lädt eigentlich auch dazu ein, ganz viele Dinge auszuprobieren und mal irgendwie was zu versuchen, auch wenn man weiß, das geht vielleicht schief, weil einfach auch der Effekt, der dann passiert, vielleicht amüsant ist. Aber ja, die Ladezeiten sind eine Katastrophe. Aber dafür hat man halt eben im Spiel, in dem Levelbereich, Level klingt irgendwie so blöd, in diesem großen Areal, in dem man sich bewegt, gar keine Ladezeiten mehr. Also wenn man drin ist und eben nicht erwischt wird oder nicht neu laden möchte, dann hat man nirgends Ladezeiten, egal wie weit du läufst und wo du hingehst.
Das stimmt, das ist das Einzige, was es ein bisschen tröstlich macht und was es auch tröstlich macht, ist, dass es sich lohnt zu warten, weil diese Sapienza, diese Episode 2, ich glaube, das war auch der Grund, warum es beiden uns nochmal ein Bedürfnis war, darüber zu sprechen, legt einfach nochmal eine ganze Schippe drauf zu dem, was es da im ersten Teil war es ja diese
Paris.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich aber es war ja nicht komplett Paris, sondern es war im Prinzip ja nur so ein großes Herrenhaus oder so eine Villa, genau.
Mit der Rundschau, falls man sich zurückerinnert,
genau. Genau. Und jetzt im zweiten Teil hast du dieses Sapienza, das wirklich sensationell umgesetzt ist. Also fehlen die Worte für die Gigantomanie, die ich diesem Spiel hier entgegenbringen möchte. Das ist ein kleines Städtchen an der Amalfi-Küste, bei so Neapel-Salerno, die Ecke ist es. Und wer so Amalfi ist ja diese ganz dieses kleines berühmte kleine Städtchen, was so an die Küste, an die Berge hingequetscht ist mit den bunten Häusern und den engen Gassen und so. Also wenn man da so diese Bilder im Kopf hat und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie dieses Sapienza ausschaut. Und es ist alles viel größer, alles viel dichter auch als in Episode 1. In Episode 1, klar, war ganz nett, hattest du halt eins dieser großen Häuser, da konntest du innen überall durchlaufen und jetzt hast du aber ein ganzes kleines Örtchen und du kannst in viele Häuser und Läden rein und da gibt's dann auch was. Also du findest dann irgendwie die Wohnung des Pfarrers und erkennst auch, dass das die Wohnung des Pfarrers ist, weil da ein Kreuz an der Wand hängt und eine Bibel da ist. Und dann findest du halt den Schlüssel für die Kirche. Und mit dem kannst du dir dann irgendwie in der Kirche den Hintereingang aufsperren. Und es gibt viel mehr Wege, irgendwie zum Ziel zu kommen. Es gibt viel mehr zu entdecken. Und dementsprechend hast du auch viel mehr Freiheit und viel mehr Möglichkeiten als in Episode 1. Also ich bin wirklich echt noch mal komplett begeistert, als ob man dieses Spiel noch mal komplett neu entdeckt hätte. Also als ob wirklich Episode 1 so ein Aperitif war und jetzt kommt erst der Hauptgang.
Das ist der Hammer. Also es wirkt wie ein Prolog für die Episode 2 fast schon. Das Gebäude, diese Villa, die war ja schon sehr groß mit diesem Gartenbereich und jetzt ist halt genau noch mal so ein Gebäude, ungefähr die gleiche Größe, finde ich, so ein bisschen verschachtelter als nur ein Teil dieser Stadt. Auch mit so einer Gartenanlage und drumherum ist halt wirklich nochmal dieses gesamte Fischerdörfchen. Du kannst ja bis runterlaufen zum Strand, da ist dann noch so ein Anlegehafen, am Strand sind auch wirklich Leute, die sich sonnenbaden, dann ist da so ein Straßenpantomime, mit denen, dem du irgendwie zuschauen kannst. Du kannst in Café dich setzen, da sind Leute, die trinken, also du kannst wirklich dich halt auch verkleiden und Kaffee servieren und lauter so Späße, also die Ansätze sind halt noch mal breiter geworden, was du alles machen kannst. Und wie du gesagt hast auch, man kann ganz viel in so Katakomben rumlaufen, dann gibt's irgendwie Wohnungen, die du entdecken kannst. Und das ist ja alles nur quasi Vorbereitung, um überhaupt in diese Villa reinzukommen. Und dort gibt's ja noch mal dann zwei, drei Missionsebenen, nenne ich es jetzt mal, ohne irgendwie jetzt schon irgendwie was zu verraten, in denen du nochmal irgendwie tiefer gehst und dann nochmal Locations findest, die dir auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich sind. Unfassbar.
Also das ist ja auch das, was wir in Episode 1 schon gesagt haben. Im Grunde, wenn man zum ersten Mal durch ist mit einer Episode, dann geht's eigentlich erst richtig los. Mhm. Also den ersten Anlauf verbucht man eigentlich eher so unter das Level kennenlernen, mal ein bisschen die Möglichkeiten auschecken, rausfinden, wo die Ziele sind und wo sie auch angreifbar sind. Und wenn man das gemacht hat, dann geht's eigentlich erst los, wie gesagt, weil dann versucht man eben neue Möglichkeiten zu finden. Man entdeckt auch neue Möglichkeiten, weil manchmal geht man irgendwo vorne rein und denkt sich, ah, oh, das ist ja voll kompliziert, hier vorne an den Wachen vorbeizukommen und da kann ich keine Waffe mitnehmen. Und wenn man dann erstmal drin ist, irgendwie in einem Gebäude, stellt man fest, ach krass, ich kann hier hinten durch den Garten ja noch an der Klippe hochklettern und da komme ich ja viel leichter rein. Und dann stellt man halt fest, ah, Moment, das könnte jetzt für einen zweiten Anlauf ganz interessant sein, weil ich kann nämlich dann hinten doch mit einer Waffe rein, weil ich über die Klippe in den Garten kletter oder lauter so Zeugs. Man hat dann für den zweiten Anlauf hat man auch besseres Equipment, also weil man zum Beispiel an einer neuen Startposition rauskommt, weil man irgendwie Gift, was man im ersten Anlauf noch nicht hat, kann man jetzt sich das schon in das Safehouse liefern lassen oder irgendwo in diese
Sniper-Gewehr oder du kannst auch direkt dann wieder bei der ersten Episode auch, ich habe zum Beispiel dann freigeschaltet, dass ich direkt als Gärtner verkleidet anfangen kann, ja, so. Dann hast du natürlich auch wieder einen kleinen Vorsprung sozusagen, aber hast natürlich dann innen drin ein bisschen schwerer und so, also du kannst da dir auch wieder ganz unterschiedlich selber auch die Challenges setzen. Und es gibt ja auch wieder wahnsinnig viele so In-Game-Achievements, dass du halt bestimmte Dinge erreichen musst und allein, wenn man die sich mal so ein bisschen durchblättert, kriegt man ja auch schon wieder wahnsinnig viel Inspiration. Ah, okay, ich könnte ihn auch an der und der Stelle irgendwie erwischen. Das ist nach wie vor cool und ich glaube auch, dass da dieses Episodenformat dem der Spielmechanik entgegenkommt, weil also ich, so wie ich mich kenne, würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt alle Episoden hätte, wenn es ein komplettes Retail-Spiel jetzt wäre, würde ich, glaube ich, nicht so experimentieren und nochmal rumspielen, sondern würde ich halt denken, ja, okay, ich will jetzt aber den nächsten Level lieber sehen.
Ja, das spielt dem voll in die Karten und ich muss da auch leider, und Leute, die uns öfter hören, weiß, wie schwer mir das fällt, muss da leider zugeben, dass du da eher recht hattest. dieses Episodenformat, solange diese Wartezeiten auch nerven und so blöd es ist, dass man da warten muss, aber es sorgt halt wirklich dafür, und wenn das ihr Ziel war, dann muss man sagen, ja, haben sie geschafft, dass man das einfach immer wieder öfter spielt und nochmal probiert. Und also ich habe jetzt diese dritte Episode, die zweite Episode dreimal gespielt. Mhm. Da war jetzt gerade der Zahlendreher drin. Und habe es immer nochmal auf eine andere Art probiert und habe das dann auch, wie gesagt, versucht für mich selber so, okay, jetzt hast du irgendwie mal den direkten Kill gemacht, jetzt versuchst du es mal irgendwie als Unfall. Und dann, okay, wie könnte ich das angehen? Ah, vielleicht könnte mir da das Gift helfen, das lasse ich mir mal ins Safe House liefern und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, wenn das ihr Ziel war, dass du das einfach öfter probierst und dass es eher darum geht, sich da als Abenteuerspielplatz auszutoben und weniger jetzt einfach die Story durchzurushen, dann hat das mega gut funktioniert. Ja, und
Story, in Anführungsstrichen, genau.
Ja, gut, klar.
Ich glaube auch, dass das einfach so sich gegenseitig bedingt. Also wenn das jetzt eine normale Kampagne wäre mit mehreren, also wirklich so wie früher in einem Hitman-Spiel, dann würden sie, glaube ich, dieses Gebiet halt auch dafür nutzen, mehrere Missionen da reinzupacken, weil für einen Level würde man eben nicht so ein riesen Gebiet bauen. Ja, dann würden sie halt ganz klar sagen, hier, das ist jetzt ein Level, geh zum Pfarrer und mach was mit dem und abgeschlossen, dann geht's weiter. Ja, also man würde ja quasi so diese Kette an Ereignissen, die man jetzt in einem Run hier erlebt, die würde man ja sonst auch als, also würde ich zumindest als Spieleentwickler dann sagen, dann lasst uns die aufteilen, dann erzählen wir die halt so stückchenhaft, bewegen uns aber immer auf der gleichen Karte. Und so hast du aber natürlich auf einen Schlag diese Open, also abgesteckte Open World, was natürlich eine ganz andere Spielmöglichkeit erlaubt, weil du selber dir deinen Pfad so finden kannst. Aber klar, das sind natürlich komplett andere Ansätze. Aber so wie sie es jetzt veröffentlichen, dass man in dem Level überall hin kann und alles machen kann und die Leute so eine Art Eigenleben haben, also du musst ja dann auch an den richtigen Momenten, an der richtigen Stelle sein, um gewisse Dinge erledigen zu können. Ansonsten musst du halt einen anderen Weg gehen.
Und das musst du erst mal rausfinden, genau, dass es da geht. Genau. Oft hast du es dann, da schaust du nach und dann ist halt so, ja, die Opportunity ist jetzt schon vorbei, weil du warst nicht rechtzeitig dort, um irgendwas zu beobachten oder um irgendwas auszulösen oder zu verhindern. Und
für Leute, die sich so arg überfordert fühlen, was ja schnell passieren kann, finde ich, gerade bei der zweiten Episode hat man ja so einen großen Bereich, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll, gibt's auch wieder diese Opportunities, die dann so eingeblendet werden, wenn du irgendwo an Leuten vorbeiläufst, die sich dann irgendwie gerade unterhalten. Und es ist ein möglicher Zugang zum Beispiel, um ins Haus reinzukommen, dann gibt dir das Spiel dann eine Hilfestellung. Also zumindest eben beim ersten Durchlauf kommt so eine Hilfestellung, du kannst ja nachher auch ausschalten, das dann sagt, hier, hör doch mal dieser Lieferantin genauer zu. Wenn du da zuhörst und sagst, ja, verfolgen, dann gibt dir das Spiel ja auch Schritt für Schritt Anleitung, wie du mit diesem Weg reinkommst. Und ich habe das jetzt einmal komplett durchgemacht, so einen Schritt. Da führt er dich ja nach und nach so richtig an dein Kill-Ziel hin und dann hast du auch so einen Signature-Kill sozusagen. Also ein Kill, der nur in dieser Verkleidung möglich ist oder mit diesem Gegenstand möglich ist. Und ich finde es aber gar nicht so negativ, weil man da auch so ein bisschen in die Denke der Entwickler reinkommt, wie das Spiel gespielt werden will, gell?
Ich fand's auch im ersten Moment irgendwie blöd, aber je mehr ich drüber nachdenke, eigentlich so schlimm ist es gar nicht, dass man diese Brotkrumen-Navigation da so bekommt, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, den Kill auszuprobieren, dass es auch ganz cool ist, dass man dann einfach mal sagt, ja gut, jetzt habe ich es 2-3 Mal gemacht, habe meinen Weg ausprobiert, jetzt, ich habe keine Ahnung, wie soll das denn gehen, dass man den irgendwie aus dem Fenster stürzt, weil der ist doch immer im Keller. Und dann lässt man sich halt mal diese Möglichkeit durchexerzieren und folgt einfach mal den Hinweisen. Und dann lernt man halt auch wieder eine Möglichkeit kennen und sagt so, ah cool, super, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Aber klar, jetzt, wo ich es einmal durchgespielt habe, erscheint es mir auch logisch, dass man so den Kill vollziehen kann.
Und man kann ja auch jederzeit weggehen und was anderes machen. Also das zeigt, zeigt dir ja nur Möglichkeiten. Also man kann ja so ein Brotkrumen auch nutzen, zum Beispiel, um die erste Verkleidung zu holen, dann bist du im Haus drin und ab dann kannst du ja agieren, wie du willst. Dann kannst du ja auch den Pfad wieder verlassen.
Genau. Ich wollte noch ganz kurz den coolsten Moment, den ich in dieser Episode habe, schildern. Das war mein dritter Anlauf. Und zwar wollte ich es dann irgendwie schaffen, mit einer Sniper-Rifle, zumindest einen Kill mit einer Sniper-Rifle zu machen. So, dann habe ich mir die ins Haus liefern lassen. Also du hast so ein Safe-House auch in dem Ort, wo halt diese dieser Geheimdienst, für den du arbeitest, dir dann eben Sachen hinterlegt schon vor Ort, und dann kannst du dir dort abholen. So, dann kam ich mit der Sniper-Rifle dann stehst du mal auf einmal da. Das ist ein bisschen schade. In den alten Hitman-Teilen gab es eine zusammenklappbare, die konntest du dann halt zum Beispiel in so einen Koffer reinklappen und dann konntest du damit auch irgendwie durch die Öffentlichkeit laufen. Gibt's hier jetzt nicht mehr. Und dann stehst du auf einmal vor dem Ziel oder vor dem Problem, wie kriege ich denn jetzt diese Sniper-Rifle irgendwie an einen exponierten Ort? Also ich wollte die in die Spitze des Kirchturms bekommen, weil du kannst ja nicht einfach mit einer gezogenen Waffe irgendwie oder auch mit einer Waffe auf dem Rücken durch die Straßen von so einer kleinen Stadt laufen. Das fällt natürlich sofort auf.
Handwaffen kannst du natürlich unter der Jacke verstecken, aber große Gewehre nicht. Die hängen dann richtig am Rücken, ja.
Genau. Und dann habe ich probiert, mir mal so eine Sicherheit, so eine Security Guard Verkleidung zu holen. Und siehe da, mit der klappt es dann auf einmal. Mit der kannst du dann irgendwie mit einer Waffe rumlaufen, weil sich jeder denkt, ja gut, das sind halt diese Sicherheitsleute, die diese Villa bewachen. Das passt schon, dass die Wachen haben. Und dann habe ich es geschafft, die oben in dem Kirchturm zu deponieren. Bin dann wieder runter. Ich musste mein Ziel ja noch weglocken, damit es eben oben in den oberen Bereichen der Villa rumläuft, weil dort die offenen Fenster sind, damit ich da reinsnipern kann. Habe ich dann auch geschafft. Dann wieder zurück auf den Wachturm rauf. Dann habe ich oben durch das offene Fenster geschafft, mein Ziel mit dem Snipergewehr zu erschießen. Natürlich riesen Tohuwabohu in der Villa, es bricht Chaos und Alarm aus. Ich wie so ein Irrer diesen Kirchturm runtergerannt, habe mich vorne in die Kirchbänke reingesetzt. Also habe natürlich mein Kostüm wieder abgelegt von dem Sicherheitsmann, sondern habe mir halt was anderes angezogen, was ich da oben dann liegen hatte. Habe mich in die Kirchtürme
vorne rein. Oder wie?
Genau, dann sitzt du halt mit den anderen Gästen in der Kirche einfach da und ich saß keine 5 Sekunden da. Auf einmal rennen halt 3 Bodyguards mit gezogenen Waffen schreiend durch die Kirche, durch diesen Mittelgang zu dem Turmaufgang und halt den Turmaufgang hoch. Und ich saß halt so da, hab ein bisschen abgewartet und bin dann so ganz entspannt aus der Kirche rausgeschlendert, als ob nichts gewesen wäre. Und das sind halt so diese Momente, die einfach Hitman so grandios machen, wenn du dann genau weißt, es hat geklappt. Und wie geil halt auch, dass die dann irgendwie mitgezogen Waffen da so reinrennen und da sogar gecheckt haben, wo der Schuss herkam. Also sie wussten, sie müssen jetzt oben im Kirchturm suchen. Und aber natürlich haben sie nicht diese Leute, die unten in der Kirche saßen, verdächtigt. Und das finde ich dann halt auch ganz cool, dass die KI des Spiels so funktioniert, dass sie dann halt weiß oder merkt, ja, wenn du dann da sitzt und nicht dieses Zeugs anhast und auch irgendwie auch sonst nicht verdächtigt wirkst, dann checken die Wachen auch nicht, dass du derjenige bist, sondern dann halten sie dich für einen halt normalen Kirchgänger. Und das hat super gut funktioniert. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber ich habe auch irgendwie dieses Gefühl, dieses Betreten der Bereiche ist ein bisschen entspannter geworden. Also es löst nicht mehr sofort Alarm aus.
Das war ja bei den Backstage-Bereichen in Paris immer so ein Problem und so, gell?
Genau. Habe ich mir das nur eingebildet oder hast du das auch gemerkt?
Nee, ich wollte mich gerade ansprechen, wenn man dann zum Beispiel als Gärtner oder als Putzdienst, da gibt's wahnsinnig viele Jobs in diesem großen Anwesen von dem Opfer, was man von dem Ziel, was man erledigen soll, dieser Caruso. Da sind wahnsinnig viele Angestellte. Du kannst irgendwie als Koch, als Gärtner, als Putzkraft da rumlaufen. Und ich fand auch.
Als Blumentyp, das ist das Erste, da bringt als Blumentyp, es gibt so einen. Hast du das gesehen? Es gibt so einen Blumenlieferanten, der hat irgendwie einen Unfall auf der Straße gehabt mit einem Fahrradfahrer. Und dann kannst du halt dir dort die Blumen und diese. Das schaut aus wie so eine UPS-Uniform, weißt du, so ein braunes Ding mit so kurzen Hosen und so von so einem Lieferservice. Und dann kannst du halt mit den Blumen da hingehen und sagen, ja, ich liefere hier die Blumen für den an und dann lassen sie dich auch rein.
Ich habe Blumen im Mülleimer gefunden unten am Strand.
Witzig. Okay, ich überlege jetzt gerade, ob das damit irgendwie Zusammenhang hängt. Ja. Fällt mir jetzt aber nicht so ein.
Na, auf jeden Fall hast du wahnsinnig viele Jobs, als die du da rumlaufen kannst. Und wenn du irgendwie als Putzmann dann irgendwie in den Bereich kommst, wo du halt vielleicht nicht hin sollst, wo dann, Büros und auch mehr Security rumrennen, dann sagen die, hey, Putzboy, hau mal ab hier, du hast hier nichts zu suchen. Aber es ist nicht so, dass sofort Alarm geschlagen wird, sondern es füllt sich halt so langsam diese Verdächtigkeitsskala auf. Und wenn du erstmal unverdächtig bist, dann schimpfen sie dich nur. Und manchmal gibt's eben auch dann so Stellen, wo sie dich dann so abtasten. Also wo du sagen, okay, du kommst hier nicht rein, aber wenn du das richtige Kostüm hast, fand ich auch ganz cool, dann sagen die Bodyguards so, ja, okay, komm mal her, ich taste dich erstmal ab. Ja, also ich bin zum Beispiel einmal als Psychiater irgendwie da rein und so, ist auch einer dieser Brotkrumen und dann tasten sie dich halt ab und dann habe ich gemerkt, ja shit, ich muss ja erst meine Waffe entsorgen, sonst komme ich da ja gar nicht rein und so. Also sehr, sehr coole Möglichkeiten und ich fand es auch deutlich entspannter, in diesen falschen Bereichen rumzulaufen und das schlägt nicht immer sofort alles Alarm. Ich finde es insgesamt auch viel besser, so von der Entspannung her. Ja.
Genau, weil es halt tatsächlich auch einfach logischer ist, weil wenn du als Lieferantentyp einfach versehentlich in die Küche stolperst, dann ist nicht sofort Großalarm, sondern dann sagt halt nur der Koch sowas so, ja hier, du hast in der Küche nichts verloren und bitte geh wieder raus. Und dann füllt sich halt dieses Aufmerksamkeitsmieter. Und wenn du halt natürlich das dann ignorierst und trotzdem in der Küche bleibst, klar, dann schlagen sie irgendwann Alarm. Aber du hast halt so ein paar Sekunden Zeit, da einfach wieder rauszugehen, wenn jetzt das, oh, ich bin jetzt versehentlich hier reingestolpert. Also natürlich gibt's weiterhin auch irgendwelche High Security Areas, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist in dem Privatbereich von dem Attentatsziel oder sowas, und da fällt es natürlich sofort auf, aber das ist auch nachvollziehbar, weil da hast du halt überhaupt nichts verloren. Aber es gibt so Bereiche, wo man halt sagt, warum sollte denn sofort Großalarm geschlagen werden, weil der Lieferant versehentlich in die Küche reingelatscht ist. Da kann man sich dann eben mit so einem, oh ja, Entschuldigung, ich bin hier in der Tür geirrt, kann man sich da noch rausreden. Also ja, das die zweite Episode, wir haben es ja schon gesagt, setzt da echt nochmal massiv was drauf. Und
von der Stimmung, also nicht nur von den spielerischen Möglichkeiten, auch die Stimmung. Ich meine, es war schon auch geil, diese Modenschau mit diesen vielen Leuten, aber wie sie dieses Fischerdörfchen eingefangen haben. Du hast ja auch schon gesagt, man fühlt sich sofort wie im Urlaub irgendwie, gell? Allein ja, da in diesem, an dem Strandcafé da rumzulaufen und über dieses Anwesen. Und dann, wenn man oben auf den Balkonen steht und dann runterguckt zum Hafen, das ist so, da will man am liebsten immer stehen bleiben und sich irgendwie in den Sonnenstuhl setzen und irgendwie einen Sangria bestellen. Es ist unfassbar schön.
Manu geht dann nach Italien und bestellt einen Sangria an der Strand. Also Typ Pauschaltourist.
Ich hasse Sangria.
Ja, das Einzige, was noch fehlt, das sieht man im Menü und das ist ja eigentlich auch schon angekündigt, das hat sich aber leider weiter verspätet, sind diese Elusive Targets. Ne? Das sind die Missionen, wo man nur einen einzigen Versuch hat, und wenn man die nicht schafft, dann sind die auch für immer vorbei. Die sollten jetzt ja eigentlich auch spätestens jetzt kommen. Sorry. Zlingelt der Lieferantentyp mit dem Blumenstrauß.
Genau.
Will bei dir rein. Und die sind leider immer noch nicht da und die verschieben sich auch irgendwie auf, wie sagt man da, absehbare Zeit, oder es ist aktuell noch nicht klar, wann die rauskommen. Und das ist leider so ein bisschen schade, weil es würde mich tatsächlich jetzt auch mal sehr interessieren, wie die dann ausschauen, weil das war ja auch das, was sie am Anfang beworben haben, als wir alle noch nicht so genau wussten, was ist denn eigentlich dieses neue Hitman. Da haben sie ja genau diesen Aspekt, nämlich mit, ja, es wird dann Ziele geben, die sind nur einmal da und wenn du die dann verpasst, dann kannst du es nie wieder machen und so. Und jetzt habe ich verstanden, was sie mit diesen Elusive Targets machen. Das sind im Prinzip so ja, so einzelne Missionen, die in diesen bekannten Arealen stattfinden, aber du musst dann halt irgendwie nicht das Hauptziel, was du in der Hauptmission töten musst, sondern du musst dann halt ein anderes Ziel töten. Und da sagen sie dir dann halt, das musst du erstmal rausfinden. In diesem Missionsmodus hast du auch keinerlei Anzeigen mehr und keine Breadcrumb-Navigation mehr, sondern
auch
du musst
mehr
selber.
Diese Vision, wo man so diese Targets rot sieht, die hat man dann auch nicht mehr.
Genau, und du musst also im Prinzip selber dir durch Beobachten, durch Informationssammeln herausfinden und herleiten, wo dieses Ziel ist. Und wenn du das Richtige tötest, dann hast du es halt geschafft. Du kannst auch das Falsche töten und dann kann es passieren, dass dein Ziel abhaut und dann kannst du halt diese Mission nie wieder machen, weil sie an deinen Benutzer-Account geknüpft ist. Und klar, du könntest dir wahrscheinlich theoretisch irgendwie ein neues Nutzerkonto zulegen und dann das nochmal probieren.
Dann hast du halt nicht mehr Zugriff zu Hitman, ja. Diese Cascade-Modus gibt's aber schon. Also auch auf derselben Karte gibt's ja diesen Modus, dass man eben so mehrere Ziele nacheinander versucht zu erreichen, die dann sich so ohne Speichern und Zwischenladen wieder steigern. Sowas gibt's ja schon. Also auch auf der Karte, ja. Und User-Missionen gibt's natürlich auch.
Was auch in der zweiten Episode erst dazu kam, sind diese Sarajevo 6. Das ist ja nochmal mehr oder weniger nicht diese ganz zufälligen Missionen, sondern das sind ja nochmal irgendwie so 6 Attentatsziele, die dann auf jeder der Karten kommen. Und wenn man die alle macht, das ist dann auch so ein Punkt im Menü, dann schaltet man nochmal einen zusätzlichen Aspekt der Story frei. Und ja, muss man auch erstmal abwarten, ob das dann was bringt oder ob man dann sagt, ja gut, war jetzt im Prinzip auch nur 6 weitere Mini-Missionchen und dann hat man halt irgendwie 20 Sekunden Abspann dafür bekommen.
Bis jetzt sind diese Zwischensequenzen ja noch sehr mysteriös, also da fehlt noch so ein bisschen der Zusammenhang, aber es ist halt so ein bisschen die Verbindung zwischen all diesen Sachen, gell? Weil bis jetzt sind ja die zwei Missionen komplett eigenständig. Da gibt es ja wenig Verbindung, außer eben diese Zwischensequenzen, die man dann kriegt. Was ich noch unbedingt ansprechen wollte, ohne jetzt was zu spoilern, was bei dem Spiel ja auch schwierig ist, ist ja eigentlich eher alles Spielmechanik, aber ich sag mal nur so viel, es hat einen unglaublichen James-Bond-Flair, diese Episode. Das fand ich sehr geil. Also auch inhaltlich und was man für Ziele hat, und was man erreicht und was man da sieht in der zweiten Episode, unterscheidet sich schon nochmal extrem von der ersten, von der ganzen Stimmung und von der ganzen, ja, von der Dramatik oder vom Aufbau oder von der Story sozusagen der Missionsziele.
Ich finde allein der Anfang, wenn man dann so sitzt und dann fliegt die Kamera so über dieses Örtchen drüber und dann zoomt die Kamera so rüber und geht direkt ins Gameplay über, weil du sitzt dann nämlich als Hitman auf so einer Parkbank am Stadtzentrum und das hat dann gleich sowas von so der talentierte Mr. Ripley oder so, dass man da dann eben sitzt und dann die Zeitung liest und dann kannst du auch erstmal sitzen bleiben und erst wenn du Knopf drückst, dann legt er halt die Zeitung weg und läuft dann los und allein der Anfang war schon irgendwie so toll in Szene gesetzt, dass es da dann so richtig Spaß macht, ab da dieses Örtchen da zu erkunden.
Und bei meiner Flucht, ohne jetzt was zu sagen, was es ist, bei meiner Flucht, da war ich dann voll im James-Bond-Feeling drin.
Ja, das stimmt. Ich weiß genau, was du meinst und was du anspielst, aber ich verrate es jetzt mal auch nicht. Also es ist wirklich auch jetzt noch ein super Zeitpunkt, damit einzusteigen, weil wenn man nämlich jetzt sich dieses Paket holt, oder man kann die auch einzeln kaufen, die Episoden jeweils, dann kriegt man eben jetzt das Intro, die erste Mission und gleich die zweite. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man muss irgendwie warten, bis jetzt die Episode, also bis diese Season vorbei ist oder so, sondern im Grunde ist jede Episode, die rauskommt, eigentlich wieder ein ganz guter Zeitpunkt, um nochmal einzusteigen, weil man kriegt ja dann trotzdem das erste, so um da ein bisschen reinzukommen. Und,
Sehr schön. Ja, also ich bin guter Dinge. Also ich glaube, das Konzept geht auf. Also Episode 2 hat mich echt schwer begeistert.
Ja,
werde
mich
ich,
auch.
Ich noch ein paar Mal in dieses Fischerdörfchen gehen und einfach nur rumlaufen und schauen. Und man entdeckt ja dann doch immer noch irgendwie was. Also ich glaube, da alles gesehen zu haben und alle Wege entdeckt zu haben, das wird einige Zeit brauchen.
Das musste dann mindestens 5-6 Mal spielen, vermute ich. Also es sei denn, es gibt ja schon solche Leute, die es dann halt wirklich so drauf perfektionieren, dass sie in einem Run möglichst hohe Punktzahl bekommen, also sprich in einem Run irgendwie alle Verkleidungen anziehen und in natürlich alle Kills kannst du nicht machen, aber du kannst doch relativ viele Methoden gleich mit einem Durchlauf abdecken, aber dazu musst du es dann halt wirklich wie so ein Speedrunner schon fast auswendig kennen.
Dann musst du dir im Prinzip auch die Achievements vorher angucken und dir eine klare To-Do-Liste machen und muss ja nicht sein, aber ich finde, es sind auch wieder so knackschwere Achievements dabei, also irgendwie so, ich weiß nicht, wie das gehen soll, so eine hohe Punktzahl zu erreichen, wie die Leute da haben in der Highschool-Liste, also mit dem, ohne eine einzige Verkleidung alle Ziele auszuschalten, ohne entdeckt zu werden und da ziehe ich meinen Hut davor, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, ehrlich gesagt.
Ja, es ist halt langes Üben, aber es
zeigt
halt
ja ohne Verkleidung, wie sollen das gehen? Also ohne Alarm
du musst auszulösen, halt ohne Verkleidung. An den richtigen Stellen irgendwie dann lang.
Man kriegt die doch fast nie alleine isoliert, die Leute. Die haben ja immer Bodyguards um sich rum. Also da musst du schon sehr viel Geduld mitbringen.
Das stimmt. Ja, und dann auch natürlich, klar, es gibt Abzüge für jeden, den du irgendwie tötest oder für jeden, den du zumindest außer Gefecht setzt. Sobald du irgendwo langläufst, wo eine Sicherheitskamera ist, kriegst du schon mal wieder Abzüge. Es sei denn, du gehst dann irgendwie in den Videoraum und zerstörst dort die Bänder, dann kannst du dir die Punkte wieder zurückholen, weil dann ja die Bänder, auf denen dein Gesicht zu sehen ist, nicht mehr da sind. Und also da gibt's so massiv viele Möglichkeiten. Hat aber natürlich jetzt auch die Messlatte extrem hochgesetzt. Ne? Also es ist schon... Ich hoffe nicht, dass wir dann nachher sagen werden, naja gut, Episode 2 war dann so das Highlight und danach ist es dann doch wieder verflacht, sondern ich hoffe, dass sie jetzt zumindest das Niveau halten oder vielleicht sogar noch drüber gehen und also sensationell. Ich fand die Episode 2 super gut und fast wie ein kleiner Mini-Urlaub.
Absolut. Und wieder dieses Hitman-Feeling ist wieder voll da
bei dem. Ja. Gut, ich nehme jetzt noch einen Schluck Wasser und dann sage ich, oh,
sag mal, ist Sangria nicht eigentlich Spanisch?
Ja, eben.
Ach so. Hauptsache Italien.
Gut, alles klar. Dann bis morgen.
Tschüss.